Ja, schönen guten Morgen, schönen Sonntag. Ich bin immer wieder überrascht und auch berührt, wie manche Dinge zusammenspielen. Es ist nicht das erste Mal, sondern auch diesmal bin ich ganz erstaunt über die Einleitung von Werner, denn ich habe natürlich nicht gewusst, was er vorbereitet. Kommt und seht. Und ich finde es sehr spannend, denn auch um Sehen geht es in unserer Predigt. Man könnte fast das Motto der Predigt nennen, ich sehe, was du nicht siehst. Wir werden es dann noch auflösen. Und ich glaube, besser könnte die Einleitung gar nicht passen. Also es ist wirklich erstaunlich. Zur Orientierung, wir gehen gerade durch das erste Buch von Samuel und es ist eines der Bücher im Alten Testament und wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel in der Führung dieses Volkes. Israel ist lange von den Stammesfürsten geführt worden, von den einzelnen Familienclans. Es war eine sehr komplexe Aufgabe, dieses Volk zu leiten. Und es gab oft auch sehr starke geistliche Führung, die den Ton angegeben hat. In dieser Phase wechseln wir von dieser stammesfürstlichen Führung, von dieser starken geistlichen Führung hin in eine Monarchie. Samuel ist der letzte wirklich große geistliche Führer, der ohne König sozusagen große Autorität hat in diesem Volk. Und Saul, von dem wir auch hören werden, ist der erste König. Und wir befinden uns in dieser Übergangsfrist. Und natürlich sind diese Übergangsfristen auch immer eine große Herausforderung, denn das Alte funktioniert nicht mehr so oder wird abgelöst und das Neue funktioniert noch nicht ganz reibungsfrei. Das heißt, wir kennen es von vielen anderen Beispielen in der Geschichte, wenn so ein Wechsel passiert, auch in der gesellschaftlichen Führung und vom gesellschaftlichen Verständnis, dass das immer mit sehr, sehr vielen Reibereien und Schwierigkeiten verbunden ist. Und dazu kommt, dass diese Zeit ganz stark von äußeren Bedrohungen geprägt ist. Das heißt, Israel befindet sich in einem Kriegszustand mit den Philistern, die damals die Mittelmeerküste bewohnt haben. Heute würde man sagen, vom heutigen Israel bis zum Libanon hinauf. Und Israel war eigentlich zurückgedrängt, mehr oder weniger, auf die Gebirgsteile da nahe bei Jerusalem und Richtung Totes Meer und Jordan. So in die Richtung könnte man sie in etwa beschreiben. Gut, das einmal so zur Vorgeschichte und zur Orientierung, damit wir alle wissen, wo wir im Text unterwegs sind. Die ganzen Begebenheiten sind ungefähr 3000 Jahre her, so Daumen mal Pi kann man sagen, also schon eine ganze Weile zurückliegend. Und wir werden jetzt dann in den Text einsteigen, wir werden dann lesen 1. Samuel Kapitel 13, das ist ein bisschen ein längerer Text, aber er ist durchaus spannend, also es lohnt sich, den auch zu lesen. Ihr könnt es dann am Beamer mitlesen. So, und wir steigen da jetzt ein. Da heißt es, bevor wir den Text durchlesen, es sind eine ganze Menge Ortsangaben drinnen, verschiedene kleinere, größere Orte, nur dass man es in der Geografie vielleicht hat, all diese Orte, sagen wir so, im weiteren Kreis rund um Jerusalem sind die anzusiedeln, dass man ungefähr weiß, wo die Geschichte heute spielen würde, aber so nördlich von Jerusalem und im Umkreis von Jerusalem kann man das so ansiedeln, diese Ortschaften. Saul war 30 Jahre alt, als er König wurde, und er herrschte 2 Jahre. Moment. Und er herrschte 2 Jahre über Israel, als er 3000 Mann aus Israel auswählte. 2000 von ihnen nahm er mit nach Michmas und auf das Gebirge von Bethel. Die restlichen 1000 zogen mit seinem Sohn Jonathan nach Gibea in das Gebiet von Benjamin. Benjamin ist dieses Stammesgebiet des Stammes Benjamin. Den Rest des Volkes entließ er nach Hause. Kurz darauf griff Jonathan die Wachposten der Philister in Geba an und tötete sie. Rasch verbreitete sich unter den Philistern diese Nachricht. Auch Saul ließ im ganzen Land das Horn blasen und sagte, die Hebräer sollen es erfahren. Überall in Israel riefen die Leute, Saul hat den Wachposten der Philister vernichtet. Israel hat sich dadurch den Hass der Philister zugezogen. Und deshalb wurde erneut das Volk zusammengerufen und zog zu Saul nach Gilgal. Auch die Philister sammelten sich zum Kampf gegen Israel. Sie hatten 3000 Streitwagen, 6000 Reiter und so viele Krieger wie Sandkörner am Meeresstrand. Sie lagerten in Michmas östlich von Bet-Aven. Als die Israeliten die Übermacht des feindlichen Heeres sahen, verließ sie der Mut und sie verkrochen sich in Höhlen und Löchern hinter Felsen, in Gräben und Zisternen. Einige von ihnen überquerten den Jordan und flohen in die Gebiete von Gad und Gilead. Das ist quasi im heutigen Jordanien. Im heutigen Jordanien wäre das, da hat Israel auch Stammesgebiete gehabt. Saul blieb in Gilgal und seine Männer zitterten vor Angst. Er wartete 7 Tage auf Samuel, wie dieser ihn zuvor angewiesen hatte. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Samuel war noch immer eine Autorität, muss man dazu sagen, und auf seinen Rat hat man gehört, er war jemand, der mit Gott ganz eng im Kontakt war. Er war der Prophet, er war der geistliche Führer. Und was er zu sagen hatte, hatte Gewicht und war ganz, ganz wesentlich. Nach dem hat sich Israel auch gerichtet. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihm davonzulaufen, verlangte er: Bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer. Und er selbst brachte das Brandopfer dar. Das war nochmal etwas, das war den Priestern vorbehalten und das wäre eigentlich Samuel vorbehalten gewesen, als sozusagen Oberster, der vor Gott dient für das Volk. Er selbst brachte das Brandopfer dar. Kaum hatte er die Opferhandlung vollzogen, traf Samuel ein. Saul ging ihm entgegen und begrüßte ihn, aber Samuel sagte: Was hast du getan? Saul antwortete: Ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davonliefen. Und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt gekommen, während die Philister schon in Michmas bereitstanden. Da habe ich mir gesagt, die Philister wollen mich in Gilgal angreifen. Und ich habe noch nicht einmal den Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, das Brandopfer selbst darzubringen. Wie dumm von dir, rief Samuel zu Saul. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das ich dir gegeben habe, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. So aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Er kündigt also an, es gibt schon jemand, der wird dich ablösen in absehbarer Zeit, weil so geht's nicht, lieber Saul. Danach verließ Samuel Gilgal und zog weiter und der Rest der Israeliten zog mit Saul dem feindlichen Heer entgegen. Sie kamen von Gilgal hinauf nach Gibea ins Gebiet Benjamin. Als Saul die Männer musterte, die noch bei ihm waren, zählte er nur noch 600 Mann. Saul und Jonathan blieben mit ihrem Heer in Geba im Gebiet von Benjamin. Die Philister hatten ihre Lager in Michmas aufgeschlagen. Schon bald verließen 3 Stoßtrupps das Lager der Philister. Der eine ging Richtung Ophra in das Gebiet von Shual, ein anderer in Richtung von Bethoron und der dritte in Richtung Grenze oberhalb des Tales Ziboim in der Nähe der Wüste. In jener Zeit gab es im ganzen Land Israel keinen Schmied, denn die Philister befürchteten, die Schmiede könnten Schwerter und Speere für die Hebräer anfertigen. Deshalb mussten die Israeliten zu den Philistern gehen, wenn sie ihre Pflugscharen, Spaten, Beile oder Sicheln schärfen lassen wollten. Das Schärfen einer Pflugschar, eines Spatens, eines Beil, eines Ochsenstachels kostete ein Zweidrittel Silberschekel. So kam es, dass mit Ausnahme von Saul und Jonathan kein einziger Israelit am Kampftag ein Schwert oder einen Speer besaß. Der Pass von Michmas wurde inzwischen von den Posten der Philister kontrolliert. Ja, ist das eine Krise oder ist das eine Krise? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich den Text durchliest, wird dann schon ein bisschen anders, wenn man sich versucht, ein bisschen hineinzuversetzen in die Rolle. Die Situation ist eigentlich verheerend. Total schlecht ausgerüstet, viel zu wenig Leute, eine Übermacht steht da. Die Leute, die er zuerst einberufen haben, laufen scharenweise davon, weil sie eigentlich keine Kampfmoral, keine Motivation, keinen Mut haben. Und Saul ist völlig überfordert von dieser Situation. Und ja, das ist natürlich sehr spannend und recht interessant zu lesen und sicher ein toller Beitrag, wenn man sich für die Geschichte interessiert. Aber für uns ist jetzt interessant, was können wir nach 3000 Jahren noch aus dieser Situation lernen? Es ist ja 3000 Jahre her, aber ich glaube, es ist recht naheliegend, wenn man sich die politische Situation anschaut und die davorgehende Corona-Krise, was da alles ausgelöst hat in der Welt an Verunsicherung, an Krisen, an Ängsten. Und wenn wir jetzt schauen, wie Volodymyr Zelensky auf Waffenbeschaffungstour geht und all diese Dinge, dann wissen wir sehr, sehr schnell, wie es dem Saul da irgendwie zumute war und was sich da abgespielt hat. Und die Frage, die sehr spannend ist und bei diesem Kapitel aufkommt, ist, worauf stützen wir uns in der Krise, in den Krisen? Und das war keine kleine Geschichte. Da reden wir nicht davon, dass vielleicht das Meerschweinchen einmal krank war und zum Tierarzt musste. Da reden wir wirklich von einer ordentlichen Bedrohung. Was hat Autorität und Gewicht für unsere Entscheidungen in einer Krise? Und es geht nicht nur jetzt um große Weltkrisen und es geht nicht nur um Bedrohungen, wie sie hier geschildert werden, sondern es können auch Lebenskrisen sein. Es kann schon ziemlich heftig sein, wenn ich die Arbeit verliere und vielleicht eine Familie zu versorgen habe. Wenn einer aus der geliebten Familie ja nicht mehr ist. Wenn man verlassen wird oder sonst irgendein Ungemach ist. Und oft kommt sogar beides zusammen. Und da ist es schon sehr spannend zu fragen, was ist es, wo wir hinschauen? Wie heben wir in so einer Situation die eigene Moral? Wie können wir die eigene Motivation wieder in Schwung bringen? Was hilft uns dabei? Aber es geht auch darum, wie können wir andere auch motivieren und mitnehmen? Und wie können wir anderen auch wieder einen Schwung verleihen in solchen Krisen? Es geht darum, wie verhalten wir uns richtig? Wann sind wir offensiv? Wann sind wir passiv? Was sollen wir tun? Was sollen wir lassen in so einer Krise? Und wenn ich von einer Krise rede, dann rede ich immer von einer Situation, die uns überfordert. Ich rede nicht von einer Alltagssituation, die herausfordernd ist, sondern eine Krise ist etwas, das weit ab des täglichen Alltags passiert, das uns überrascht, das uns überwältigt und das eine Herausforderung ist, vor der die wir gestellt sind und mit der wir im ersten Augenblick nicht so einfach umgehen können. Das ist eine Krise. Und ich rede nicht von den täglichen Herausforderungen, die wir vielleicht zu bewältigen haben. Und da ist schon auch die Frage, wie bezwingen wir unsere Ängste? Wie verkriechen wir uns nicht in den Höhlen und hinter den Büschen? Und ist es überhaupt möglich? Oder wie gehen wir dann um, wenn wir merken, dass uns diese Angst befällt? Ich glaube, dass da der Glaube eine große und zentrale Rolle spielt. Und wenn ich vom Glauben rede, dann meine ich nicht irgendeine vage Vorstellung, dass da irgendetwas sein könnte oder uns irgendwie vielleicht so, ja, wenn halt sonst nichts hilft, ja, also, dann vielleicht hilft das Beten auch ein bisschen. Ne? Sondern wenn ich von Glauben rede, dann meine ich eine Gewissheit. Die Gewissheit, in einer festen Beziehung zu stehen und zu wissen, dass es Gott gibt und dass es ihn in meinem Leben gibt und dass auf ihn Verlass ist. Das ist für mich Glaube, und Glaube, der auch durch Krisen trägt, und Glaube, der hält. Denn alles andere ist irgendwie Kosmetik, ist irgendwie so ein bisschen drüber gedüncht. Und ja, der wird nicht lange anhalten. Aber wenn wir wissen, wer mit uns unterwegs ist, welche Zusagen er uns eigentlich macht, dann ist es wirklich etwas, auf das wir uns stützen können. Vergleichen wir mal das Verhalten von Samuel und von Saul in dieser Situation. Klar, Saul ist verantwortlich für die Kriegsführung. Klar, Saul ist König und soll jetzt in Autorität dieses Volk führen. Er steht vor einer total schwierigen Situation. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Und er tut, und ich sage es mit Betonung auf Menschen, er tut alles Menschenmögliche. Was macht Saul? Er hat alle Zeit der Welt. Entschuldigung, danke. Was macht Samuel? Er hat alle Zeit der Welt. Er scheint sich nicht besonders zu sputen. Hat er keine Ahnung? Na, der weiß genau, was gespürt wird. Der hat sicher ganz genau diese Krise auch im Blick. Wie sie sie treffen und Saul total froh ist, dass der Samuel endlich da ist. Er geht ihm entgegen, er begrüßt ihn und sagt, boah, endlich bist du da, Saul. Boah. Sagt der Samuel, was ist dir eigentlich eingefallen? Er geht gar nicht auf die Situation ein. Er sagt nicht, ja, Saul, ich verstehe, du hast das total schwierig gehabt und irgendwie eh klar. Samuel sagt zu Saul, bist du wahnsinnig? Woran liegt es? Samuel sieht etwas ganz anderes als Saul. Samuel erkennt ganz anders. Samuel hat eine ganz andere Perspektive als Saul. Und da kommt jetzt die Sprüche. Samuel könnte zu Saul sagen, ich sehe, was du nicht siehst. Ich sehe, was du nicht siehst, und das ist Gott. Samuel sieht Gott. Samuel ist mit ihm unterwegs. Für einen Samuel ist das nicht irgendeine nette Freizeitbeschäftigung oder eine psychologische Krücke oder sonst irgendwas, sondern Samuel sieht Gott, und das macht den Unterschied. Er sagt, ich weiß, dass Gott auf unserer Seite ist. Er sagt, ich weiß, dass Gott uns nicht in die Hand der Philister geben wird. Ich weiß, da sind wahnsinnig viele Leute davon gerannt. Aber er ist die letztendliche Autorität und ich habe von ihm die Sicherheit bekommen, dass diese Situation gut ausgehen wird. Und es ist völlig wurscht, ob ich jetzt da einen halben Tag später komme oder nicht. Saul, sagt der Samuel zu ihm, Saul, siehst du das nicht? Und das ist auch der Grund, denke ich, warum Samuel sagt, du wirst nicht mehr lang König sein, das wird so nicht gut gehen. Weil er sagt, wir brauchen einen König, der Gott sieht. David, der nach ihm kommt, und Samuel salbt David noch zum König, während eigentlich Saul noch König ist, das ist eine andere Geschichte, wir werden noch davon hören. David hat auch nicht alles richtig gemacht, das wissen wir, also er war nicht fehlerfrei. Und er hat nicht alles immer korrekt gemacht. Aber er war jemand, der einen Blick auf Gott hatte. Und ich denke mir, das macht einen großen Unterschied. Ja, es gibt eine Krise in dieser Geschichte und die ist nicht klein. Aber Samuel ist deswegen nicht aus dem Häuschen, um das einmal so auszudrücken. Und warum? Ich sehe, was du nicht siehst. Und ich denke, Gott Vertrauen und Gott Gewissheit, ich bezeichne das jetzt einmal so, ist ein gerade für die Predigt erfundenes Wort, Gottgewissheit. Dieses Gottvertrauen und Gottgewissheit drückt sich nicht dadurch aus, dass alle Krisen weggerammt werden. Gott geht nicht vor uns her und schaufelt das frei und wir gehen da wie auf der dreispurigen Autobahn, fahren wir dahin ohne Verkehr und alle anderen links und rechts auf der Landstraße müssen sie abstrudeln und müssen damit kämpfen. Haha, ihr glaubt es eh nicht, ihr müsst euch abstrudeln. Haha, wir haben die dreispurige Autobahn ohne Verkehr. So ist es nicht. Gott Vertrauen und Gott Gewissheit drückt sich nicht dadurch aus, dass alle Krisen weggeräumt sind, sondern sie drückt sich dadurch aus, wie ich mit diesen Krisen umgehe, wie ich die Situation beurteile und welche Prämissen ich sehe und an wen ich mich wende und wohin ich mein Vertrauen gebe in dieser Krise. Das ist der Unterschied. Und wir haben es bei David kurz angesprochen. Bin ich, weil ich Gott entdeckt habe für mein Leben, deswegen frei von Fehlern? Mache ich jetzt keine Fehler mehr? Dann mache ich genauso. Bin nicht gefeit davor, Fehler zu machen, Fehlentscheidungen zu treffen und in einer Krise wahrscheinlich noch mehr als im normalen Leben. Aber ich wage zu behaupten, wenn ich mein Ohr an Gott habe, wenn ich ihn sehen will und hereinlassen will in mein Leben, dann komme ich auch schneller drauf, wenn etwas schief läuft. Das sehen wir auch dann bei David. Und bei Saul sehen wir es eigentlich nicht. Der kommt immer weiter weg. Aber das ist eine andere Geschichte, die in den nächsten Predigten kommt. Ich denke, das ist eigentlich der Unterschied, dass ich merke, wenn ich falsch unterwegs bin, da stimmt was nicht. Ich fühle mich dann immer wohl oder Gott kommt auch ins Leben herein und korrigiert es. Gott ist ja nicht irgendetwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern Gott ist eine Persönlichkeit, die auf uns wartet, die da ist, die bei uns unterwegs sein will. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, der steht da draußen und redet groß und Gott sehen und Gott im Leben haben und so weiter. Ja, kann man denn sowas auch lernen und üben? Bin ich einfach darauf angewiesen, ob ich zufällig Gott begegne? Oder bin ich darauf angewiesen, dass er, ja, wenn er mich mag, ist er halt da, wenn er mich nicht mag, kommt er halt nicht? Pech gehabt? Ich denke schon, dass wir uns einüben können in die Gegenwart Gottes. Schrittweise. Und das Erste ist, einfach offen zu werden. Einfach zu sagen, ja, ich bin neugierig geworden, möchte ihn näher kennenlernen. Aber es braucht wirklich die ehrliche Offenheit. Es braucht die ehrliche Offenheit. Nicht so, naja, dann sag dich halt, komm schon. Denn Gott lässt sich nicht an der Nase herumführen. Gott braucht offene und ehrliche Herzen und wir sind alle Herren über die ehrlichen Herzen. Wenn zu mir einer sagt, sag mir Gott, ja, ich kann mein Herz auftun. Ich kann sagen, was mich bewegt und was in meinem Herz drinnen ist. Aber ich bin nicht der Verwalter und der Herr über das Herzen eines anderen. Das Herzen für Gott muss schon diese Person selber aufmachen. Und ehrlich und mit ein bisschen Demut und wirklich mit der Bereitschaft zu sagen, okay, ja, lassen wir halt einmal drauf ein, was soll schon passieren. Die Hindernisse, die meistens dem entgegenstehen, sind ein gewisser Stolz, Selbstverantwortung nicht aus der Hand geben, intellektueller Stolz, auch das gibt's. Oder die Sache, ich brauche mir nicht sagen lassen, ich weiß eh, was zu tun ist. Was brauche ich Gott? Oder? Bin ich erwachsen? Aber ich denke, dieses ehrliche und offene und kindliche Sagen, Herr, ich bin einfach neugierig, ich möchte irgendwie das einmal probieren mit dir. Das ist der erste und wichtigste Schritt. Und dann, wenn er sich wirklich meldet, ihn auch hereinzulassen ins Leben, es zuzulassen, keine Angst vor Veränderung zu haben, etwas zu verlieren und dann Schritt für Schritt auch weitergehen. Auch Israel ist nicht einfach da auf die Probe gestellt worden, die haben noch nie was gehört von Gott und auf einmal sind die Philister da und auf einmal heißt es, ja, jetzt müsst ihr mir vertrauen. Ganz im Gegenteil, es gab viele, viele kleine und immer größere Schritte, die Gott mit Israel gegangen ist und wo er gesagt hat, ihr habt es ja gesehen, dass ich bei euch bin, bitte. Ihr habt es ja eh gesehen. Und so denke ich, ist es auch bei uns. Es ist ja so, wenn man jemanden kennenlernt, ja, ist auch nicht so, man begegnet sich auf der Straße und man schaut sich 2 Minuten an und sagt, gut, wir heiraten, gründen eine Familie. Nein, das geht schrittweise, man geht aufeinander zu. Man sagt, ja, magst vielleicht nicht einmal auf einen Kaffee kommen. Gehen wir mal was essen miteinander, gehen wir ins Kino, nehmen wir uns Zeit, ratschen wir ein bisschen. Und dann wächst das. Und bei der Begegnung mit Gott ist es nichts anderes. Das ist einmal ein sich anschauen. Ein vertraut werden. Und wichtig ist natürlich, wir können und dürfen uns bei diesem Prozess auch begleiten lassen. Bei Samuel war es ja auch nichts anderes, wenn wir die Geschichte lesen. Der ist sozusagen auch langsam, wie das erste Mal Gott mit ihm gesprochen hat, hat er nicht mal gecheckt, dass das Gott ist. Er ist quasi zu seinem Lehrer gegangen und hat gesagt, was, du hast mich gerufen. Aber es war Gott, der hereingetreten ist in sein Leben. Ich sehe, was du nicht siehst. Und das ist Gott. Wenn ich mit vielen Leuten rede außerhalb, die sehen das nicht. Wodurch sehe ich in meinem Leben? Durch sein Wirken, durch die Freude in meinem Herzen. Und ich sehe ihn in Jesus, denn Gott selbst ist in Jesus zu uns gekommen, um zu zeigen, wie man Mensch sein kann im Willen Gottes. Und Jesus ist der König, der Bestand hat, nicht wie Saul, der keinen Bestand hat. Jesus ist der König, der Bestand hat. Jesus ist der Priester, der Bestand hat. Er ist Samuel und David in einem sozusagen. Er ist ein Freund, er ist eine Hilfe, der Beistand. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, Jesus hat nicht gesagt, ja, folgt mir nach, weil dann habt ihr nie wieder eine Krise. Jesus hat gesagt, wenn es mir nachfällt, ihr habt solche Probleme in der Welt. Ihr werdet hart verfolgt werden. Es wird euch nicht gut gehen. Jesus hat nicht gesagt, kommt zu mir, dann habt ihr einen ewigen Sonnenstuhl. Ich mache euch da einen Strand frei. Legt euch hin. Das hat er nicht gesagt. Er hat genau darauf hingewiesen. Und wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, gerade in den ersten Jahrhunderten, wie stark verfolgt die Kirche war und trotzdem ist sie gewachsen und gewachsen und gewachsen bis heute. In Europa verliert sie langsam wieder an Einfluss, aber in anderen Kontinenten merken wir jetzt noch, dass sie wächst und wächst und wächst. Und das trotzdem viele Kircheninstitutionen Fehler gemacht haben und eine sehr bedenkliche Geschichte haben. Und das trotzdem es in vielen Ländern Bedrängnis gibt für Christen. Und trotzdem vieles lächerlich gemacht wird, weil es scheinbar nicht wissenschaftlich ist oder weil dieses oder jenes ist. Die Kirche wächst. Und warum? Weil sie durch die Kraft Gottes wächst und durch die Barmherzigkeit und durch das Wesen Gottes wächst. In der Beziehung zu den Einzelnen. Und nicht, und weil sie sich nicht auf die Kleinkariertheit und auf die Weisheit der Menschen verlassen muss. Deswegen wächst sie. Wortwörtlich gesagt, Gott sei Dank. Ich sehe, was du nicht siehst. Die Idee von dem Spiel ist, wenn man das mit Kindern spielt, erstens, dass sie die Farben lernen, wenn man sagt, das ist blau und grün und rot. Aber das Zweite ist auch, weil sie etwas entdecken sollen. Man hat sich was ganz Kniffliges ausgedacht. Und das sollen sie jetzt entdecken. Was Überraschendes, was Erstaunliches. Was, wo sie nicht so gleich drauf kommen. Und so ähnlich ist es da auch. Ich sehe, was du nicht siehst. Und auch wenn du es nicht gleich siehst, das lohnt sich, dass du genau schaust. Such's. Versuch's zu entdecken für dich. Ich sehe, was du nicht siehst, und das ist ein Ausweg, könnte man in der Krise sagen. Ich sehe, was du nicht siehst, und es ist ein großer Trost. Ich sehe, was du nicht siehst, und es ist eine starke Hand. Ich sehe, was du nicht siehst, und es ist Gerechtigkeit. Vielleicht nicht sofort, aber sie kommt. Ich sehe, was du nicht siehst, und das ist Gott. Ich möchte euch einfach ermutigen, schaut genau hin, wenn ihr oft das Gefühl nicht habt. Schaut genau hin. Schau mit deiner ganzen Seele, schau mit deinem ganzen Verstand und schau mit deinem ganzen Herzen. Gott ist da und wartet darauf, dass du ihn entdeckst. Und in dem Sinne möchte ich euch auch auffordern oder einladen, mitzumachen bei dem Spiel. Ich sehe, was du nicht siehst.